wir haben jetzt plötzlich eine Chance. Der Westen ist noch nicht da, der Osten ist weg. Da ist plötzlich ein Vakuum und in dem können wir vielleicht unseren Kram jetzt mal schnell voranbringen.
Willkommen zurück zu unserem Podcast Umbruch 89/94. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Transformationszeit nach 1989, also eine Phase tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche. Gemeinsam mit ZeitzeugInnen und ExpertInnen beleuchten wir unterschiedliche Facetten dieser Jahre. Dabei interessiert uns besonders, welche Möglichkeiten einzelne Menschen oder Gruppen hatten, Einfluss auf die Umbrüche der Zeit zu nehmen oder diese sogar aktiv mitzugestalten. In dieser Folge sprechen wir mit unseren ZeitzeugInnen Pat Wunderlich und Peter Rausch, den ihr auch eingangs gehört habt. Sie berichten uns, was der Mauersturz und die Wiedervereinigung für queere Menschen, also für Schwule, Lesbische, Bisexuelle und Transpersonen bedeuteten und wie sich ihre Lebensrealitäten in dieser Zeit verändert haben. Außerdem hört ihr in dieser Folge Ausschnitte unserer Podiumsveranstaltung in der Gedenkstätte Berliner Mauer, bei der über das Thema der queeren Bewegung diskutiert wurde. Mein Name ist Alexander Maser und ich freue mich, euch auch durch diese Folge begleiten zu dürfen. Wie in weiten Teilen der Welt werden auch in der DDR homosexuelle Menschen rechtlich und gesellschaftlich diskriminiert. Zwar wird der Paragraph 175, der seit dem Kaiserreich sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellt, 1968 aus dem Strafgesetzbuch der DDR gestrichen. Eine rechtliche Gleichstellung bedeutet das jedoch nicht. Stattdessen werden mit einem neuen Paragraphen, Paragraph 151, ab Ende der 60er Jahre nun schwule und lesbische Beziehungen rechtlich diskriminiert.
Es gab nur eine Phase in der DDR, wo es auch für Frauen zutraf. Nach dem Abschaffen des 175 gab es den 151 und dabei geschlechtsunabhängig ein diskriminierendes Aussagen oder Festlegung getroffen für die Altersgrenzen. Die Altersgrenzen waren 2 Jahre höher als bei Heterosexuellen.
Auch wenn Homosexualität zwischen Erwachsenen in der DDR also ab 1968 entkriminalisiert ist und auch der Paragraph 151 wenige Monate vor dem Sturz der Mauer ersatzlos gestrichen wird, bleibt homosexuelles und queeres Leben bis zum Ende der DDR auf gesellschaftlicher und politischer Ebene stark eingeschränkt. So gibt es keine öffentlichen Orte, an denen sich queere Menschen treffen können und kaum Möglichkeiten, um sich kennenzulernen oder zu vernetzen. Dieser Situation will Peter Rausch gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten Anfang der 1970er Jahre etwas entgegensetzen. Gemeinsam gründen sie die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin, kurz HIB.
Wir hatten ewig keinen Namen, wir nannten uns die Gruppe und fingen erst mal an, einen Plan zu machen. Der bestand dann aus 3 Säulen. Dann kamen auch Leute dazu. Wir trafen uns zwar in Privatwohnungen, aber waren doch immer so im Kreis von 10, 12 Leuten. So, das, was wir dann machen wollten, hatte 3 Säulen. Und zwar einmal für uns selbst Familie sein, uns selbst zu akzeptieren, uns selbst zu stärken und zu stützen, in Urlaub fahren, Weihnachten zusammen feiern und solche familiären Sachen, wie auch unsere regelmäßigen Diskussionen. Erste Säule. 2. Säule war, in der Szene zu arbeiten. Das Angebot und das, was man nutzen konnte, war ja sehr gering. Es gab ein paar Kneipen, die musste man aber wissen. Also wer neu kam, ist erst mal in Berlin rumgeirrt, in Ost-Berlin rumgeirrt. Also dort arbeiten, Informationen verteilen, Partys machen, Diskussionsabende machen und Lebenshilfe geben. Haben wir gemacht. Die dritte Säule war dann, dass wir mit dem Staat reden wollten oder mit der Öffentlichkeit. Das war ein Vorgang, den wir sehr intensiv betrieben haben, der aber nur sehr schwer zum Erfolg führte. Ja, so fing's an. Und wir machten durch. 6 Jahre lang. Bis 1979, da war dann eine Situation, in der man nicht mehr arbeiten konnte. Also die öffentlichen Einrichtungen, die Behörde, Erlaubniswesen, die bei der Polizei untergebracht war, gab uns keine Genehmigung für öffentliche Veranstaltungen.
Trotzdem geben sie den Wunsch nicht auf, einen offiziellen und öffentlichen Treffpunkt für queere Menschen in Ost-Berlin aufzubauen. Sie schreiben lange Briefe und Anträge, bis sich Ende der 1970er Jahre sogar der Ministerrat mit ihrem Anliegen beschäftigt. Das höchste Regierungsorgan der DDR hat allerdings eine eindeutige Antwort.
Wir waren sehr optimistisch, weil wir waren jetzt auf der Schiene, die haben sich jetzt endlich mal was überlegt. So, dann kamen wir da hin und dann war eigentlich das Resultat. Sie kriegen nichts von uns, wir unterstützen die sozialistische Familie und nicht die Homosexualität. Achso, und sie brauchen in den nächsten Jahren nicht wieder nachzufragen.
Nach Jahren des Kampfes und der Rückschläge ziehen sich Peter Rausch und seine MitstreiterInnen daraufhin erstmal zurück und legen die HIB auf Eis. Erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre wird die Idee wieder aufgenommen und der Sonntagsclub gegründet, um den es später noch genauer gehen soll. In der Zwischenzeit öffnet sich für queere DDR-BürgerInnen nämlich erstmal ein neuer, vielleicht etwas unerwarteter Raum. Ab 1982 erlaubt die Evangelische Kirche der DDR, unter deren Dach sich in den Jahren zuvor schon verschiedene politische Gruppen gesammelt haben, die Gründung von homosexuellen Arbeitskreisen in ihren Räumen. Auch hier zeigt sich also wieder die große Rolle, die die Kirche in der Umbruchszeit gespielt hat. Mehr dazu könnt ihr auch in unseren Folgen zu den runden Tischen und zum Urlaub im Umbruch nachhören. In Berlin wird Pat Wunderlich Mitte der 1980er Jahre Teil der Gruppe Lesben in der Kirche.
Also unter dem Dach der Kirche waren wir deswegen organisiert, weil wir wollten eben so frei wie möglich sein. Und die Kirche hat uns Räume geboten, ohne dass wir unbedingt glauben mussten. Wir hatten zwar in unserem Kreis auch eine, die das sozusagen ermöglicht hat, die Kontakte hergestellt hat, die auch Christin war. Und am Anfang saß auch immer jemand von der Kirche dabei. Das fanden wir ganz witzig. Aber als sie dann mitgekriegt haben, dass es nicht ihr Thema ist, beziehungsweise wir doch auch keine Radikalen sind oder so, da haben sie sich dann zurückgezogen. Das fanden wir sehr angenehm.
Ähnlich wie in Berlin gründen sich in der ganzen DDR gemischte Arbeitskreise und auch Lesbengruppen.
Es ging uns eben darum, die Lesben sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen und unsere Anliegen, die wir hatten. Frau möchte gerne mit Frau zusammenleben, aber eben auch Lockerungen in der DDR-Politik irgendwie zu erreichen.
Dass diese Gruppen untereinander gut vernetzt sind und so auch gemeinsam DDR-weit Kräfte mobilisieren können, erzählt Barbara Wallbraun, die Regisseurin des Dokumentarfilms Uferfrauen – Lesbisch lieben in der DDR.
Die Frauen, die sich zum Beispiel da organisiert haben, da ist halt auch richtig was auf die Beine gestellt worden. Und da war es ja auch dann so, dass auch der Briefverkehr, ne, und der Kontakt, ich sage jetzt mal zonenweit untereinander, sehr rege war und auch der Austausch da sehr rege war.
In den Erzählungen über HIB und Lesbengruppen tauchen bisher unterschiedliche Begriffe auf. Mal ist die Rede von Lesben und Schwulen oder allgemeiner von Homosexuellen, mal ist die Rede von queeren Menschen. Doch lässt sich der heute gebräuchliche Begriff queer überhaupt benutzen, um über historische Ereignisse und Personen zu sprechen? Peter Rausch hat dazu eine klare Haltung.
Queer ist für mich ein Sammelbegriff. Und auch super gut, dass es den gibt, dass den nur endlich sich mal durchgesetzt hat. Manche historische Dinge kann man ja nicht benennen, wenn man nicht das Wort queer verwendet, weil immer viele verschiedene daran beteiligt sind. Aber der Anfang war eben von Lesben und Schwulen gesetzt, weil die hatten keine Alternative. Also entweder sie kriegen mit ihren Homokram einen Platz in der Gesellschaft oder sie haben überhaupt keinen. Und darum waren sie die Ersten, die die Macht haben, die sich darum gekümmert haben, um ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
In unserem Podcast verwenden wir daher sowohl die Begriffe lesbisch, schwul und homosexuell. Damit erkennen wir an, dass diese Selbstbezeichnungen für viele der hier vorgestellten Gruppen und Personen wichtige Errungenschaften darstellen. Wir benutzen aber auch immer wieder den Begriff queer, um deutlich zu machen, dass es um noch viel mehr geht als nur Lesben und Schwule und dass sich auch bereits zu DDR-Zeiten und im Umbruch unter diesen Bezeichnungen Menschen gesammelt haben, die sich heute beispielsweise als bisexuell oder trans bezeichnen würden. Um diese Uneindeutigkeit und die Wandelbarkeit von Identitäten zu fassen, eignet sich der Begriff queer besonders gut. So beschreibt es auch die Geschichts- und Kulturwissenschaftlerin Paula Kreuzmann.
Der kann total nützlich sein, um eben auch manchmal darzustellen, dass man es einfach nicht genau weiß, wie die Person, wenn es um konkrete Personen sich selbst gelabelt hat, aber man merkt, ah, das war kein heteronormatives Leben, das die Person geführt hat, aber ich will gar nicht so ein konkretes Label aufdrücken irgendwie. Gerade aus heutiger Sicht kann ich das kann ich schlecht urteilen, aber kann das nutzen, um das irgendwie offen zu lassen.
Als im November 1989 die Mauer gestürzt wird, scheint für viele queere Gruppen die Zeit gekommen, um endlich freier an ihren Zielen arbeiten zu können. Pat Wunderlich beschreibt ihre Gefühlslage zu der Zeit so.
Hoffnung, dass es freier wird, dass wir die Möglichkeit haben, nicht nur unter dem Dach der Kirche Räume zu haben, sondern auch andere Räume besetzen zu können, dass wir sozusagen offener und freier leben können, nicht nur als Lesben, sondern eben allgemein als Menschen in der DDR, in der ehemaligen DDR. Und Ängste insofern, dass uns nicht gelingt, unsere Sachen durchzusetzen, also ein Sprachrohr zu kriegen, für uns auch.
Um sicherzustellen, dass sie im Umbruchsprozess ein solches Sprachrohr erhalten, beteiligen sich viele Mitglieder der Lesbengruppen an der Gründung des UFV am 3. Dezember 1989.
Also ausgesprochen heißt das Ganze ja Unabhängiger Frauenverband und abgekürzt UFV. Und der Hintergrund war wirklich der, eine eigene Frauenorganisation zu haben und unsere Gleichberechtigung bzw. unsere Rechte für Frauen, die wir in der ehemaligen DDR hatten, es gab ja tatsächlich einige, dass wir die erhalten können, dass wir die noch erweitern können, dass die Gleichberechtigung festgeschrieben wird, irgendwie in der Verfassung oder in dieser Sozialcharta, die geschrieben wurde. Und das war so der Hauptgrund. Deswegen hat sich dieser Unabhängige Frauenverband gegründet.
Allen voran steht für die Mitglieder des Unabhängigen Frauenverbands das große Ziel, weibliche und lesbische Perspektiven und Anliegen im gesellschaftlichen Umbruch hörbar zu machen. Perspektiven, die in den Forderungen der männlich geprägten Bürgerrechtsgruppen unterzugehen drohen. Um politischen Einfluss zu nehmen, erkämpfen sich die Mitglieder sogar Sitze am zentralen runden Tisch, der in unseren Folgen immer wieder als Fixpunkt auftaucht und der das zentrale Mitgestaltungsgremium der Umbruchszeit war. Die Teilnahme des UFV am zentralen runden Tisch verläuft dabei aber keineswegs ohne Widerstände. Pat Wunderlich erinnert sich.
Die Zusammenarbeit mit den Bürgerrechtsgruppen gestaltete sich am Anfang ziemlich schwierig. Die wollten keine Frauen an ihrem Tisch haben, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Wir haben da eine riesen Demo gemacht. Ich weiß noch, wir haben die erste Sitzung von den Bürgerrechtsgruppen war hinterm Friedrichstadtpalast da, irgendwo in einem Raum, und wir haben eine Demo gemacht dahin und haben da wirklich protestiert lauthals, dass wir mit an den Tisch wollten, und dann haben sie uns auch tatsächlich Einlass gewährt.
Die Mitglieder des UFV können am zentralen runden Tisch mehrere wichtige Ziele durchsetzen. So wird auf ihr Betreiben hin die Gleichstellung der Geschlechter sowie ein Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung sowie der Schutz gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften in den Entwurf für eine neue DDR-Verfassung aufgenommen. Auch wenn dieser letztlich verworfen wird. Abseits der Arbeit in Berlin gründen sich in der Umbruchszeit außerdem DDR-weit Büros des UFV. Auch dort kämpfen die Mitglieder dezentral für die Interessen von Frauen und Lesben.
Und der konnte natürlich dann zurückgreifen auf dieses schon vorhandene Lesbennetzwerk, sodass überall in den ganzen Städten, in den kleinen und in den größeren, die Büros sehr schnell organisiert wurden, die dann meistens in den Häusern der Demokratie, wo die ganzen Bürgerrechtsgruppen auch ihre Büros hatten, mit drinne saßen.
Der Unabhängige Frauenverband ist dabei in den Monaten nach dem Mauersturz bei weitem nicht die einzige Form, in der queere DDR-BürgerInnen die Chance nutzen, um erstmals in offiziellen Strukturen für ihre Rechte und Anliegen zu kämpfen. So gründet im Februar 1990 eine Gruppe um den Aktivisten Eduard Stapel etwa den Schwulenverband der DDR. Aus ihm geht später der Lesben- und Schwulenverband hervor, der bis heute unter dem Namen Verband Queere Vielfalt eine der wichtigsten Interessensvertretungen queerer Menschen in Deutschland ist. Auch Peter Rausch erkennt die Chance und nutzt die Umbruchszeit, um mit dem Sonntagsclub endlich seinen lange gehegten Traum in die Tat umzusetzen.
Wir haben jetzt plötzlich eine Chance. Der Westen ist noch nicht da, der Osten ist weg. da sind jetzt plötzlich, ist plötzlich ein Vakuum und in dem können wir vielleicht unseren Kram jetzt mal schnell voranbringen. Und da war es das alte Konzept aus den 70ern, wo man sagt, wir wollen ein Kommunikationszentrum und wir fingen einfach an, dieses Kommunikationszentrum aufzubauen. Wir wollten Orte schaffen, in denen sich Lesben und Schwule wohlfühlen konnten. Indem sie alles das hatten, was Heten in der Hetenwelt hatten und an dem wir nicht teilhaben konnten, sollten sie bei uns im Café haben. Das war unser Gedanke. Also Räume suchen und wir haben, und das war eben leicht zu der Zeit.
Als schließlich für die gefundenen Räume ein Hausmeister eingestellt werden soll, wird deutlich, dass die Umbruchszeit überraschende Chancen für die Arbeit des Sonntagsclubs bereithält.
Da gab es dann in West-Berlin gemeinnützige Vereine, die anderen Projekten halfen, Stellen einzurichten. Da gingen wir hin und die machten aus unserer einen Stelle Hausmeister 5 Stellen und damit schickten sie uns zum Arbeitsamt und da ging ich hin und gab unser Projekt ab. Und da sagte, wie viele Stellen wollen Sie denn, als ich da so ankam? 5, Sie können 50 haben. Und wir kriegten dann die 5 und saßen dann aber im Sonntagsclub und sagt, na, wenn er 50 uns geben will, dann lassen wir uns da noch was einfallen, was wir nicht noch für Projekte haben, brauchen könnten. Also da haben wir eine Frauenwerkstatt entworfen. Dann haben wir ein TVTS, also Trans und Transvestiten, so hießen die damals, Projekt mit 2 Leuten. Die Frauenwerkstatt war mit 5. Dann ein Beratungsprojekt und ein Veranstaltungsprojekt.
Auch Pat Wunderlich erinnert sich an die vielen Gestaltungsmöglichkeiten der Umbruchszeit.
Naja, das war ja sehr offen damals. Also da die DDR sozusagen aufgelöst war und die ganzen Gremien, die ganzen Ämter konnten mit dieser ganzen offenen Geschichte nichts anfangen. Und da haben wir sozusagen überall offene Türen eingerannt. Da haben die gesagt, ja, macht mal, macht mal, macht mal. Und das fanden wir sehr interessant. Da war uns sozusagen Tür und Tor geöffnet. Wir kriegten ja damals finanzielle Mittel, wir kriegten Räume, wir konnten Vereine gründen bzw. Geschäftsstellen gründen, das war alles möglich. Und ich habe damals dann nachher sehr schnell in Rostock gelebt, Anfang der 90er Jahre. Und ich weiß noch, wir hatten da ein Frauenzentrum in einer alten Baracke von der Universität, die hatten wir zur Verfügung gestellt gekriegt und das platzte aus allen Nähten. Also da war damals ein Café drin, da war eine Kinderbetreuung drin, da war Frauenverein drin, da war Frauenberatungsstelle, Frauentechnikzentrum. Alles Mögliche war da drin. Und wir hatten, glaube ich, fast 40 Arbeitsplätze. Also es war enorm.
Mit dem Ende der SED-Herrschaft ändern sich die Voraussetzungen teils grundlegend.
Also diese merkwürdige Sache mit dem Erlaubniswesen, die war plötzlich weg. Also wir gingen da mal noch brav hin und wollten unsere Veranstaltungen anmelden, die wir irgendwo anders hatten. Wir waren ja gut vernetzt im Stadtbezirk. Und die sagt, nee, bei uns brauchen sie nicht mehr zu kommen, machen sie einfach ihre Veranstaltung. Da mussten wir uns erst dran gewöhnen, aber war dann so. Das war Ergebnis des Mauerfalls.
Während sich also mit dem Sturz der Mauer neue Gestaltungsspielräume für queeren Aktivismus eröffnen, bedeuten das Ende der DDR und die Wiedervereinigung jedoch nicht automatisch auch ein Ende staatlicher Diskriminierung. Im Gegenteil. Für viele queere DDR-BürgerInnen stellt die Übernahme des bundesdeutschen Rechtssystems einen Rückschritt dar. So gilt etwa der diskriminierende Paragraph 175, der in der DDR schon lange abgeschafft ist, auf dem Gebiet der sogenannten alten Bundesländer weiter.
Es war natürlich schizophren, was dann nach der Maueröffnung passierte. Also du bist mit der U2 nach West-Berlin rübergefahren und im Osten warst du noch frei und im Westen warst du plötzlich, standst du unter dem Hammer des Paragraphen 175.
Erst 1994 wird der Paragraph für ganz Deutschland endgültig abgeschafft. Allerdings sind nicht nur schwule Männer von der durch die Wiedervereinigung geänderte Rechtslage betroffen, sondern auch Transmenschen. Wie sich diese Veränderungen auswirken, erklärt Paula Kreuzmann.
Ich glaube, eine Sache, die oft auch vergessen wird oder nicht genannt wird, ist, dass ja auch das Transsexuellengesetz aus der Bundesrepublik dann für den Osten galt. Und dass auch für die Transpersonen im Osten einen Rückschritt erstmal bedeutete, weil es zum Beispiel die Regelung gab, dass man erst mit 21 Jahren sozusagen nach diesem Gesetz als volljährig galt und seinen Namen ändern konnte. In der DDR war das schon ab 18 möglich. Und Nadja Schallenberg, die im Sonntagsclub die erste Gruppe für Transpersonen gegründet hat, ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um 1993 genau diese Altersgrenze zu kippen. Und das zeigt auch nochmal, wie stark einfach auch dagegen, also gegen Gesetzgebungen, die restriktiv waren, gekämpft wurde und immer wieder gekämpft werden musste. Nichts wurde geschenkt, sondern immer wieder so ein Prozess von Kämpfen ist, die sich so fortgeführt haben.
Und nicht nur die rechtliche Situation stellt queere Initiativen und Gruppen im Zuge der Wiedervereinigung vor große Herausforderungen.
Der Sonntagsclub dezimierte sich durchaus, wie auch viele andere Gruppen. Die sind dann alle gereist und haben die Westszene besucht und hatten es dann nicht mehr nötig, zu Christian Pulz in die Diskussion zu gehen.
Noch mehr als die neuen Freiheiten bestimmen bald auch Alltagssorgen das Leben der Menschen. Diese haben auch Auswirkungen auf den queeren Aktivismus.
Aber ganz viele dann ja auch einfach so viele persönliche Sorgen hatten in der Zeit, einfach schauen mussten, wie sie überleben und wie sie weitermachen können, nicht keine Arbeit mehr hatten oder sich von Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gehangelt haben, vielleicht auch Kinder hatten und das dann alles, also dann so diese aktivistische Arbeit schon in den Hintergrund gerückt ist und total unter ganz anderen Bedingungen dann stattfinden musste, wenn überhaupt stattfinden konnte.
Und auch der Kontakt mit der westdeutschen homosexuellen Bewegung gestaltet sich zunächst schwierig.
Was ich für die Lesbenbewegung sagen kann, dass das so 89 auch erstmal von den Lesben in der DDR schon auch so eine Neugierde gab, die westdeutschen Lesben kennenzulernen. Und man hat sich getroffen und wie so kleine Austauschtreffen gemacht. Man ist hat sich in Erfurt besucht, ist dann nach Bielefeld gefahren und sowas. Das war erstmal, wurde erstmal ganz positiv wahrgenommen und man war so, ah ja, da ist irgendwie was Gemeinsames und vielleicht passiert das jetzt mit so einer großen gemeinsamen Lesbenbewegung. Und dann kam schnell die Enttäuschung bei weiteren Treffen und auch bei den größeren, schon in Westdeutschland etablierten Treffen wie die Lesben-Frühlingstreffen und so, wo dann auch die ostdeutschen Lesben erstmals hingefahren sind und sich da so unwohl gefühlt haben und so auch runtergeputzt worden, zum Beispiel dafür, dass sie Kinder hatten und dafür, dass sie mit Männern oder mit schwulen Männern zusammengearbeitet haben oder so. Da war so kein Verständnis für die Lebensrealitäten da von ostdeutschen Lesben, was dann auch zu echt starken Verwürfnissen geführt hat und zu dann eben dieser Traum von der gemeinsamen Lesbenbewegung total geplatzt ist.
Wir hatten dann die Kontakte auch sehr schnell zum Westen. Das war interessant, also die dann da ankamen und uns erklären wollten, wie man Frauenrechte sozusagen umsetzt oder was wir unter Frauenrechte verstehen und wie man das mal hier im Osten am besten machen sollte. Da hatten wir schon eigene Vorstellungen. Also es hat uns nicht so gefallen.
Auch Peter Rausch macht in dieser Zeit nicht nur positive Erfahrungen.
Und ich kann mich immer gut erinnern, wir machten Sonntagsveranstaltungen. Das war unsere Tradition ja, sonntagsabends. Und die setzten sich immer in die erste Reihe, die Wessis. So, und führten die Diskussion. Und wir saßen mal, wo ist denn nur die Lücke, wo ich mal rin kann? Ne, so. Und meine Meinung sagen kann, das musste man dann lernen.
Insgesamt erweist sich der Umbruch für queere Menschen und Initiativen als ambivalent. Neben sich öffnenden Räumen und Möglichkeiten, lang gehegten Ideen endlich in die Tat umzusetzen, müssen zugleich frühere Errungenschaften verteidigt und neue Widerstände überwunden werden. Wie blicken unsere ZeitzeugInnen also heute auf diese Zeit zurück?
Für mich war das eine Chance. Endlich, also ich habe 15 Jahre Verlust gehabt, weil ich das nicht an DDR machen konnte. Und nun plötzlich habe ich das nachgeholt, weil ich plötzlich die Chance hatte.
Naja, wenn ich so mit den Leuten spreche von damals, die würden das alles so sagen, wie ich das eben gesagt habe, dass es total toll war, diese Aufbruchstimmung, diese Freiheiten, die wir hatten, dass wir da einiges mit erreichen konnten und dass wir eben auch aufpassen müssen, dass uns das nicht wieder weggenommen wird. Und das passiert eben schon wieder, Stückchen für Stückchen. Und das wollten wir nie. Und insofern eben, dass es gut war, dass es diese Zeit gab, dass da wirklich auch Nährboden geschaffen wurde für Dinge, die dann gewachsen sind in vielen Situationen oder vielen, vielen Parteien oder Organisationen eben auch. Und dass das eben da war, also dass wir da richtig gut doch Vorkämpferin gewesen sind und Pionierin und das weiter erhalten sollte.
Viele der Strukturen und Organisationen, die queere DDR-BürgerInnen im Umbruch aufbauen, entwickeln sich zu dauerhaft wichtigen gesellschaftlichen Institutionen. Der Berliner Sonntagsclub und der Verband Queere Vielfalt sind nur zwei wichtige Beispiele. Und auch wenn sich der unabhängige Frauenverband in seiner ursprünglichen Struktur nicht dauerhaft durchsetzt, bestehen viele der 1990 gegründeten Frauenzentren in ostdeutschen Städten bis heute fort. Trotzdem ist die Arbeit, die Pet Wunderlich, Peter Rausch und ihre MitstreiterInnen begonnen haben, noch lange nicht abgeschlossen.
So viele queere Projekte, denen werden die Gelder gestrichen. CSDs auf dem Land und auch in den Städten werden angegriffen oder von Rechten, also müssen sich gegenüber rechten Demos behaupten. Und da, also ich will die Hoffnung nicht aufgeben und so, aber das, ja, das zeigt für mich, dass es hier auch so viele Kämpfe noch zu führen gilt für eine queere Emanzipation. Ja, und die auch da ansetzen müssen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf zu einer Gesellschaft, wo alle ohne Angst verschieden sein können, aber ja, da muss noch viel getan werden.
Mit diesen Worten kommen wir nun zum Ende unserer Folge. Wenn ihr noch mehr von unseren ZeitzeugInnen hören und sehen wollt, schaut doch vorbei auf unserem YouTube-Kanal. Dort stehen euch die Interviews und auch unsere Podiumsdiskussionen in voller Länge zur Verfügung. Alle Infos und Links sind wie immer in den Shownotes zu finden. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge für kommende Folgen, wenn ihr uns eure Transformationsgeschichten erzählen wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns per Mail an fragen@umbruch89.de und besucht uns auch auf unserer Website umbruch89.de. Umbruch 89/94 ist ein Podcast-Feature der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte. Produziert von Musealis und gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Wir bedanken uns für diese Unterstützung, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre. Ferner bedanken wir uns bei allen ZeitzeugInnen sowie den Beteiligten der Podiumsdiskussionen und der Erzählcafés. Ein besonderer Dank gilt dabei dem Sonntagsclub e.V. Berlin sowie der Stiftung Berliner Mauer. Das Projekt Umbruch, Transformationsgesellschaft Ost 1989 bis 1994, wird geleitet von Christian Faludi. Die Redaktion für diese Folge lag bei Andreas Feddersen, Lena-Marie Forkel, Margarete Puhl, Sarah Traub und bei mir, Alexander Maser. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Umbruch 89/94.